Guten Morgen. Die Ferien sind vorbei, das sieht man auch bei uns hier. Das ist schön, euch zu sehen alle. Ja, so. Ich habe mich gleich sortiert. So. Die Präsentation läuft auch, dann können wir ja starten. Wir sind ja schon einige Zeit unterwegs mit dem Volk Gottes, wie es zurückkehrt in dem Buch Esra. Interessanterweise ist die Hauptperson noch nicht aufgetaucht, ja. Das ist tatsächlich so. Esra, nachdem dieses Buch benannt ist, der taucht erst später auf. Aber wir haben mitbekommen, dass es so gut angefangen hatte für Gottes Volk in dieser Zeit. Nach jahrzehntelanger Gefangenschaft durften sie endlich wieder zurückkehren nach Jerusalem. König Kyros, er hatte ihnen das erlaubt und er hatte sie dabei auch noch maßgeblich unterstützt. Und so kamen sie zurück, über 40.000 Israeliten. Sie kamen zurück mit einer großen Sehnsucht und mit vielen Erwartungen. Und es ging auch sehr gut los. Sie hatten schon bald ihre Häuser wieder aufgebaut. Sie hatten den Grundstein zum zweiten Tempel gelegt. Aber dann regten sich Widerstände. Man versuchte ihnen Hindernisse in den Weg zu legen. Und so versandete dieser erste Aufbruch dann auch ziemlich rasch wieder. Gottes Volk war entmutigt. Sie waren desillusioniert wahrscheinlich. Und so ließen sie die Arbeit am Tempel liegen. Über 16 lange Jahre. Kennen wir so etwas nicht auch aus unserem persönlichen Leben? Kennen wir so etwas nicht auch aus unserem Glaubensleben? Dass die erste Liebe zu Gott, zu seinem Wort, zu seiner Gemeinde, dass die so ein Stück weit nachlässt. Dass das Feuer des Glaubens, dass die Leidenschaft für den Herrn schwächer wird. Und wir so diesen Eindruck haben, es wird alles mühseliger. Schwierigkeiten und Enttäuschung treten auf. Es macht sich so eine gewisse Routine breit, vielleicht eine gedankenlose Routine. Und man erwartet gar nicht mehr so viel vom Glauben. Und was passiert dann? Es kann unterschiedlich aussehen. Mancher bleibt in so einer Phase vielleicht ganz auf der Strecke. Andere kommen etwas ab vom Weg, finden vielleicht wieder zurück. Oder mancher rettet sich auch mühsam irgendwie so gerade noch ins Ziel hinein. Mit Gott das Werk vollenden, so habe ich die Predigt mal überschrieben heute, Esra 5 und 6. Wir wollen hineinschauen in diese beiden Kapitel aus Gottes Wort und entdecken, wie es damals gewesen ist. Wie konnte es gelingen, dass Gottes Volk in dieser Phase, in der es schwierig geworden war, in der sie ja alles haben liegen lassen, wie konnte es geschehen, dass sie neuen Mut bekamen und dass sie sich aus dieser Lethargie befreien konnten und das begonnene Werk dann auch fortsetzen konnten? Und wir wollen dann natürlich auch überlegen, wie kann es bei uns sein? Wie kann es bei uns gelingen, dass auch wir neuen Mut schöpfen können? Dass auch wir Schwierigkeiten überwinden und zurückfinden können zu so einem leidenschaftlichen Eifer für Gott. Und wir werfen einen Blick hinein in Esra 5 und 6, in diese beiden Kapitel. Ich werde wieder fortlaufend aus diesen Kapiteln vorlesen, auch mit ein paar Auslassungen, um den Text so ein bisschen, ja, ich sag mal, zu raffen, dass wir uns auf das Wichtigste konzentrieren können. Ein erstes: um das begonnene Werk zu vollenden, das habe ich mal so überschrieben, folge dem prophetischen Wort und wir lesen die ersten 5 Verse aus Esra 5. Folge dem prophetischen Wort. Es weissagten aber die Propheten Haggai und Sacharja, der Sohn Iddos, den Juden, die in Juda und Jerusalem wohnten, im Namen des Gottes Israels, der über ihnen war. Da machten sich auch Serubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, und fingen an, das Haus Gottes zu Jerusalem aufzubauen und mit ihnen die Propheten Gottes, die sie stärkten. Zu der Zeit kamen zu ihnen Tattenai, der Statthalter des Gebietes jenseits des Euphrat, und Shetai-Bosnai und ihre Genossen und sprachen: Wer hat euch befohlen, dies Haus aufzubauen und diese Mauern zu errichten? Dann sagten sie zu ihnen: Wie heißen die Männer, die diesen Bau aufführen? Aber das Auge ihres Gottes war über den Ältesten der Juden, sodass ihnen nicht gewährt wurde, bis man den Bericht an Darius gelangen ließe und darüber ein Brief käme. Also Gott erweckte Haggai und Sacharja, er erweckte Propheten, und diese Männer Gottes, sie riefen Gottes Volk auf, diesen begonnenen Wiederaufbau des Tempels endlich fortzusetzen. Bei Haggai heißt es zum Beispiel: Weil mein Haus so wüst dasteht und ein jeder nur eilt, für sein Haus zu sorgen, darum hat der Himmel über euch den Tau zurückgehalten und das Erdreich sein Gewächs. Und ja, sie fordern so das Volk auf: Jetzt kommt mal wieder in die Gänge, setzt den Bau fort, endlich nach diesen 16 Jahren. Und es passiert etwas Erstaunliches. Es passiert etwas, was ich wirklich erstaunlich finde. Wir haben es in Vers 2 gehört. Da machten sich auch Serubabel und Jeschua und fingen an, das Haus Gottes zu Jerusalem aufzubauen. Umgehend. Im Prinzip sofort. Das Buch Haggai erklärt uns an dieser Stelle, dass es wenige Wochen waren, nicht einmal 4 Wochen waren, dass sie die Arbeit am Wiederaufbau des Tempels wieder aufgenommen haben. 16 Jahre ruhte das. Und dann kommen diese Propheten und fordern sie auf: Nun kommt mal wieder in die Gänge, denkt daran, was Gott euch aufgetragen habt. Und dann innerhalb von wenigen Tagen, nicht einmal 4 Wochen, da reagiert das Volk auf das Wort dieser Propheten, auf das prophetische Wort, und sie setzen den Bau fort. Erstaunlich, oder? Sie fackeln nicht lange. Sie überlegen jetzt hier nicht hin und her. Sie machen keine langen Diskussionen, erstellen eine Pro- und Kontraliste. Sie wägen nicht lange ab. Sie lassen sich anrühren von diesem Wort Gottes, das zu ihnen kommt. Es erreicht ihr Herz und sie folgen. Sie folgen dem prophetischen Wort. Das erfordert Mut. Wir sehen es ja, wie sofort wieder Widerstände aufploppen. Vor allen Dingen erfordert es aber auch Einsicht und die Bereitschaft, von falschen Wegen umzukehren. Und das ist ja oftmals noch viel schwieriger, diese Einsicht zu haben und sich selbst zu ändern. Und dies beides, Mut und Einsicht, das braucht es ja auch heute noch, um dem Wort Gottes, das ist ja nichts anderes als das prophetische Wort, ne? 2. Petrus 1 zum Beispiel, wird das auch gleichgesetzt. Dies beides braucht es auch heute, um Gottes Wort zu folgen. Mut und Einsicht. Und da wünsche ich mir so, das wünsche ich mir für uns alle, für euch, für mich, dass wir uns da anstecken lassen. Von dieser Haltung, die Serubabel, die Jeschua und ihre Zeitgenossen so ausmachte. Einfach umgehend Gottes Wort zu folgen. Meine Beobachtung ist, dass wir da häufig irgendwie ja viel zurückhaltender sind und viel zögerlicher sind und wir erstmal uns viele Gedanken machen. Bloß nicht zu radikal werden. Kann man das wirklich so direkt jetzt umsetzen? Müssen wir nicht noch irgendwelche Hindernisse erstmal umfahren, umschiffen, bis wir das dann tun können? Aber hier sehen wir etwas anderes. Das prophetische Wort Gottes, es wird gehört, es wird verstanden und begriffen und man tut es einfach. Man tut es einfach. Umgehend. Folgen auch wir dem prophetischen Wort Gottes, das uns in der Bibel gegeben ist, folgen wir ihm umgehend. Das kann bedeuten, Interessanterweise haben wir darüber gerade ja auch etwas gehört in diesem Zeugnisbericht. Das kann bedeuten, dass wir Versöhnung suchen. Dass du endlich die Versöhnung suchst an einer Stelle, wo sie schon so lange nötig ist. Und dass du vielleicht aufhörst, hier Argumente und Ausreden dir so zurechtzulegen, warum du jetzt nicht dran bist, warum vielleicht der andere den ersten Schritt tun müsste. Denken wir an Jesu Worte, sie fielen mir so ein. Jesu Worte aus der Bergpredigt. Er sagt dort einmal, wie wichtig und wie dringend das auch ist, Versöhnung zu suchen. Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, darf auch eine Schwester sein, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder, mit der Schwester genauso. Und dann komm und opfere deine Gabe. Ist da auch eine interessante Prioritätensetzung, die Jesus hier vornimmt. Gottes Wort umgehend umzusetzen, also in diesem Fall jetzt die Vergebung umgehend zu suchen, das ist wichtiger als zu opfern. Das ist wichtiger als Gottesdienst zu feiern. Und so könnte ich das jetzt sehr gut verstehen, wenn jetzt hier jemand aufsteht und den Gottesdienst verlässt, weil er hier etwas zu erledigen hätte. Dem prophetischen Wort Gottes umgehend zu folgen, das ist wichtiger. Dem prophetischen Wort Gottes umgehend zu folgen, das kann dann auch bedeuten, dass wir vielleicht endlich diese Kraft und Entschlossenheit aufwenden und uns von längst erkannter Sünde trennen. Auch hier nochmal Jesus. Jesus sagt an anderer Stelle, wenn dich dein Auge zum Abfall verführt, so wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Reich Gottes gehst, als dass du zwei Augen hast und wirst in die Hölle geworfen. Nun, ich glaube, wir alle, wir wissen, dass Jesus nicht uns auffordert an dieser Stelle, dass wir uns verstümmeln sollen. Nein, das ist sicher nicht das, was er meint. Aber wir sollen schon, und das ist die Stoßrichtung hier und deswegen auch diese drastische Ausdrucksweise an dieser Stelle, wir sollen schon alles Erdenkliche tun, um gegen erkannte Sünde anzukämpfen. Darum geht es, um gegen erkannte Sünde anzukämpfen, alles in die Wege leiten, alles Menschenmögliche tun. Und wenn dir möglicherweise, vielleicht ein Internetfilter hilft, um gewissen Versuchungen nicht so leicht zu erliegen, dann mach das doch und lass das nicht bleiben aus irgendwie falschem Stolz, weil du dir keine Schwäche eingestehen möchtest. Denn dem prophetischen Wort Gottes zu folgen, umgehend, ohne langen Aufschub, ohne große Diskussion. Darauf kommt es an und darauf, das sehen wir hier im Buch Esra, darauf liegt auch eine wirklich große Verheißung. Vers 5, müsst ihr jetzt aufploppen. Darauf liegt eine große Verheißung. Wir lesen nämlich in Vers 5, aber das Auge ihres Gottes war über den Ältesten der Juden, sodass ihnen nicht gewährt wurde, bis man den Bericht an Darius gelangen ließe. Wir haben ja gleich da wieder Leute, die sind nicht froh über den Wiederaufbau, die wollen gleich wieder das alles verhindern. Und dann kommt dieser Vers, diese Verheißung, aber das Auge ihres Gottes war über ihnen. Es wird also deutlich, wenn du dem prophetischen Wort Gottes folgst, dann ist Gott mit dir. Wenn du dem Wort Gottes folgst, wenn du Gott beim Wort nimmst und seine Weisungen umgehend umzusetzen versuchst, dann wird Gott das auch segnen. Andere mögen dich vielleicht verlachen. Vielleicht halten sie dich für naiv, für blauäugig, für verklemmt, für schwach, für sonst etwas. Aber Gott, er wird mit Freude auf dich herabsehen. Umstände mögen dich bedrohen, Widerstände mögen auch auftreten, aber Gottes Auge wird auf dir und über dir sein. Wie ein Schirm dich in Trockenheit durch den niederprasselnden Regen geleitet, so wird Gottes Auge über dir wachen in diesen Unsicherheiten des Lebens. Folge diesem prophetischen Wort. Folge dem Wort dieses Gottes, der über jeden denkbaren Schwierigkeiten steht, über jeder denkbaren Bedrohung steht. Etwas Zweites, was uns hilft, auch dieses begonnene Werk, was vielleicht so etwas in Stocken geraten ist, wo wir entmutigt sind, wo wir enttäuscht vielleicht sind, das wieder fortzusetzen, das zu überwinden, wenn wir lahm geworden sind, das ist das hier. Sei Teil einer größeren Bewegung. Begreif dich als Teil einer größeren Bewegung. Und ich lese uns einige Verse weiter. Esra 5 sind wir jetzt ab Vers 6. Dies ist die Abschrift des Briefes Tattenais, da wird ja ein Brief verfasst, des Statthalters jenseits des Euphrat und Schäter Bosnais und ihrer Genossen, der Beamten, die jenseits des Euphrat waren, an den König Darius, der Nachnachfolger von Kyros. Die Botschaft, die sie an ihn sandten, lautete: Dem König Darius allen Frieden. Es sei dem König kundgetan, dass wir ins jüdische Land gekommen sind, zu dem Hause des großen Gottes. Dies baute man mit behauenen Steinen und legte Balken in die Wände, und die Arbeit ging unter ihrer Hand frisch vonstatten. Wir aber haben die Ältesten gefragt und zu ihnen gesagt: Wer hat euch befohlen, dies Haus zu bauen und diese Mauern zu errichten? Auch fragten wir, wie sie hießen, damit wir es dir kundtäten und die Namen der Männer aufschrieben, die an ihrer Spitze stehen. Sie aber gaben uns dies zur Antwort: Wir sind Knechte des Gottes des Himmels und der Erde und bauen das Haus wieder auf, das einst vor vielen Jahren hier gestanden und das ein großer König Israels gebaut und vollendet hat. Aber als unsere Väter den Gott des Himmels erzürnten, gab er sie in die Hand Nebukadnezars, des König von Babel, des Chaldeas, der zerstörte dies Haus und führte das Volk weg nach Babel. Aber im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Babel, befahl der König Kyros, dies Haus Gottes wieder zu bauen. Gefällt es nun dem König, so lasse er in Babel im Schatzhaus des Königs suchen, ob es von dem König Kyros befohlen sei, das Haus Gottes zu Jerusalem wieder aufzubauen, und man sende uns des Königs Meinung darüber. Also dieser Brief, er wird verfasst vom Statthalter mit der Aufforderung, die Rechtmäßigkeit dieses Tempelaufbaus zu erforschen. Und für uns ist jetzt interessant an dieser Stelle vor allen Dingen die innere Haltung des Volkes Gottes, die hier so zum Ausdruck kommt. Vers 11 wurde das deutlich. Dort wird wiedergegeben, was die Israeliten auf die kritische Nachfrage dieses Statthalters hin antworteten. Wir sind Knechte des Gottes des Himmels und der Erde und bauen das Haus wieder auf, das einst vor vielen Jahren hier gestanden und das ein großer König Israels gebaut und vollendet hat. Was wird deutlich? Ich glaube, eins wird sehr deutlich hier. Das Volk Gottes, sie wissen um ihre Identität und um ihren Auftrag. Sie wissen, wer sie sind und was sie tun und warum sie es tun. Wir sind Knechte des Gottes, des Himmels und der Erde. Das sagen sie, als sie gefragt werden. Wir sind berufen, diesen Tempel hier wieder aufzubauen. Das ist unsere Aufgabe. Das ist der Auftrag, der uns gilt. Das Volk, es kannte seinen Platz, es kannte seinen Auftrag in dieser Heilsgeschichte Gottes. Ich meine, wir als Gemeinde, wir sind auch an einen bestimmten Platz in Gottes Heilsgeschichte gestellt. Als christlichen Gemeinden hat Gott uns auch eine konkrete Aufgabe gegeben. Jesus hat uns so einen fest umrissenen Auftrag mitgegeben. Darum geht hin und machet zu Jüngern alle Völker. Als Christen haben wir auch eine besondere Identität. Gott hat uns zu seinen Kindern gemacht und uns zu Botschaftern eingesetzt. Aber ist uns unsere Identität und unser Auftrag als Gemeinde insgesamt, aber auch als Einzelnen, ist uns das so präsent? Wenn die Glaubensliturgie sich breit macht in uns, wenn sich die Erschöpfung da breit macht, wenn wir entmutigt und enttäuscht sind, dann ist das besonders wichtig, dass wir unsere Identität, du bist ein Kind Gottes, und diesen wichtigen Auftrag, baut gemeinsam Gottes Reich in dieser Welt, dass wir uns das in Erinnerung rufen, dass wir begreifen, wir sind Teil einer größeren Bewegung. Gemeinde Jesu insgesamt, aber wir können das auch runterbrechen. Baptistengemeinde Tuttlingen zum Beispiel. Oder vielleicht noch kleinteiliger, du an deinem Platz, an dem du wohnst, an dem du lebst, in deinem Umfeld, in dem du dich befindest. Das alles ist Teil von Gottes großem Programm für diese Welt. Das ist alles ein Teil davon. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man am Computer mal so ein Bild bearbeitet, hin und wieder tue ich das mal, ich bin da nicht sehr gut, aber hin und wieder versuche ich da irgendwas zuzuschneiden oder so, ne? Dann kann das mal passieren, dass du mit der Maus abrutschst, das ist dann glaube ich dieses Rädchen, ne? Mit der Maus da abrutschst und dann zoomst du auf einmal ganz nah ran. Und du erkennst eigentlich nichts mehr von diesem Bild. Du siehst dann nur noch rot oder grün oder blau oder gelb, irgendetwas, eben weil du so stark vergrößert hast auf wenige Pixel. Vom Bild insgesamt, also wenn du so vielleicht ein Bergmotiv hast oder eine Kuh oder was auch immer, vom Bild insgesamt ist nichts mehr zu erkennen. Aber du siehst noch diese wenigen Pixel, diese wenigen Segmente. Ich habe den Eindruck, dass es uns manchmal in unserem Leben auch ähnlich ergeht. Wir sehen dann nur noch unser banales Klein-Klein. Die Arbeit, die persönlichen Sorgen, was uns so als Gedanken im Kopf rumschwirrt, worüber wir nachdenken. Und was wir tun müssen in so einer Situation, das ist das Gleiche wie bei der Bildbearbeitung. Wir müssen mal wieder herauszoomen. Wir müssen mal wieder einen Schritt, vielleicht auch mehrere Schritte zurückzoomen. Wir müssen zurücktreten. Wir müssen ein Stück weit diese Perspektive Gottes einnehmen, dass wir mal wieder das große Ganze sehen können, das große Ganze erblicken können. Damit wir dann wieder verstehen, unser Leben, auch unser ach so gewöhnliches, alltägliches Leben, auch unsere normale, unsere durchschnittliche Gemeinde, ich sag das mal jetzt so, ne? Das alles ist Teil von Gottes großem Programm in dieser Welt. Wir mögen nur so ein kleiner Pixel darin sein, so ein ganz kleiner Ausschnitt auf diesem riesigen Bild. Und auch sind wir Teil von diesem großen Ganzen. Begreifen wir das? Begreifen wir uns hier als Teil dieser großen Bewegung? Dann können wir auch die Entmutigung überwinden und das begonnene Werk vollenden. Damit auch wir eben erleben, was Israel damals erlebte, dass nämlich, Vers 8 stand das, die Arbeit unter ihrer Hand frisch vonstatten ging. Es ging gut voran, weil sie dieses große Bild vor Augen hatten. Sie wussten, an welcher Stelle sie sich befinden, was ihre Identität und was ihr Auftrag an dieser Stelle jetzt ist. Etwas Drittes, was auch wichtig ist, um neuen Mut zu schöpfen, vertrauen wir auf Gottes gute Führung. Vertraue auf Gottes gute Führung. Wir lesen ein Stück weiter und springen ins sechste Kapitel jetzt. Da befahl der König Darius, er hat den Brief erhalten, dass man in Babel in den Schatzhäusern, in denen die Bücher aufbewahrt wurden, nachforschen sollte. Da fand man in der Festung Achmeta, die in Medien liegt, eine Schriftrolle, auf der geschrieben stand: Aufzeichnung. Im ersten Jahr des Königs Kyros befahl der König Kyros, dass man das Haus Gottes in Jerusalem wieder aufzubauen, als eine Stätte, an der man opfert, und seinen Grund zu legen. Seine Höhe 60 Ellen und seine Breite auch 60 Ellen und 3 Schichten von behauenen Stein und 1 Schicht von Holz und die Mittel sollen vom Hause des Königs gegeben werden. Auch soll man zurückgeben die goldenen und silbernen Geräte des Hauses Gottes, die Nebukadnezar aus dem Tempel zu Jerusalem weggenommen und nach Babel gebracht hat. Man soll sie zurückbringen in den Tempel zu Jerusalem an ihre Stätte im Hause Gottes. So haltet euch nun fern von dieser Sache. Jetzt spricht schon der König Darius, du Tattenai, Statthalter jenseits des Euphrat, und Shetar-Bosnai mit euren Genossen, ihr Beamten, die ihr jenseits des Euphrat seid. Lasst sie arbeiten am Hause Gottes, damit der Statthalter der Juden und ihre Ältesten das Haus Gottes an seiner früheren Stätte wieder aufbauen. Auch ist von mir befohlen worden, was ihr den Ältesten der Juden darreichen sollt, um das Haus Gottes zu bauen. Nämlich, dass man aus des Königs Schatz von dem, was einkommt, aus der Landschaft jenseits des Euphrat mit Sorgfalt nehme und gebe den Leuten regelmäßig, was sie bedürfen. Der Gott aber, der seinen Namen dort wohnen lässt, bringe jeden König um und jedes Volk, das seine Hand ausstreckt, diesen Erlass zu übertreten und das Haus Gottes in Jerusalem zu zerstören. Ich, Darius, habe diesen Befehl gegeben, damit er sorgfältig befolgt würde. Also die Nachforschungen werden angestellt. Man findet tatsächlich alte Aufzeichnungen und König Kyros hat tatsächlich, er war ja vom Geist Gottes erweckt, das so angeordnet, was dort in Jerusalem jetzt stattfindet. Und Darius befiehlt, dass man Israel gewähren lässt. Und er ordnet sogar an, dass man diesen Weiterbau durch Steuermittel finanzieren soll. Das ist schon eine ganz schöne Ironie. Tattenai, dieser Statthalter, und seine Leute, sie waren nicht begeistert gewesen über die fortschreitenden Baumaßnahmen. Sie hätten das alles lieber sofort gestoppt. Und sie dachten, das sei doch eine kluge Idee, jetzt den König hier einzubeziehen. Der König, ne? Er würde bestimmt die Ampel, wir erinnern uns, auf Rot stellen. Hier ein Stoppschild setzen und sagen, damit ist Schluss. Jetzt. Und ein für alle Mal. Aber dieser scheinbar geschickte Schachzug, den König hier mit einzubinden, ja, der ging ganz schön nach hinten los. Das entpuppte sich doch als ziemliches Eigentor. Die Feinde erreichen nicht nur keinen Stopp dieser Baumaßnahmen, nein, der Wiederaufbau wird auch noch stärker unterstützt und gefördert als jemals zuvor. Und das ist etwas, ihr Lieben, das ist etwas, was wir immer wieder auch in der Bibel lesen können. Wir lesen immer wieder dort, dass Gott die Angriffe des Teufels in Segen verwandelt. Das hat die Urgemeinde in Jerusalem erlebt. Ihre Verfolgung, sie wurde zur Segensgeschichte. Das Evangelium breitete sich aus. Das hat auch jemand erlebt, wie Paulus beispielsweise. Da kam der Teufel und setzte ihm diesen Stachel in Fleisch und er litt darunter. Auf der anderen Seite erdete ihn das so, dass er nicht überheblich wurde und dass er seinen Dienst weiter tun konnte. Und vor allen Dingen sehen wir das natürlich an Jesus Christus selbst. Dem Teufel, der es von Anfang an auf den Sohn Gottes abgesehen hatte, ihm gelang es, dass Jesus Christus eines Tages tatsächlich an das Kreuz geschlagen wurde. und dass er dort grausam hingerichtet wurde, sodass er starb. Aber gerade dieser vermeintlich größte Erfolg des Teufels, dieser vermeintlich größte Sieg über Gott, wird zu Satans größter Niederlage. Weil Gott es vermag, Angriffe und Widerstände, Niederlagen und Hindernisse in Siege zu verwandeln. Gott vermag es, Niederlagen in Segen und in Siege zu verwandeln. Und deswegen kann Paulus das auch so schreiben. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Wir haben Grund, Gott und seiner Führung zu vertrauen. Wir haben Grund, Gottes Führung zu vertrauen. Darius setzte sich vermutlich aus politischen Motiven ein für den Weiterbau des Tempels. Er war sicherlich kein frommer Mann. Er hoffte sich einfach innenpolitische Ruhe. Er hoffte sich, dass seine Herrschaft gefestigt würde, dadurch, dass jetzt auch dieses Volk seinem Glauben nachkommen könnte. Und doch, und das ist hier spannend, erkennt dieser heidnische, dieser taktierende Machtpolitiker etwas von Gottes Größe an dieser Stelle. Er sagt nämlich, der Gott aber, der seinen Namen dort wohnen lässt, bringe jeden König um und jedes Volk, das seine Hand ausreckt. Ja, so hat man damals eben als König gedacht. Diesen Erlass zu übertreten und das Haus Gottes in Jerusalem zu zerstören. Ich, Darius, habe diesen Befehl gegeben, damit er sorgfältig befolgt werde. Das ist erstaunlich. Er hat etwas erkannt von der Größe Gottes. Schauen doch auch wir, liebe Geschwister, die wir Gott kennen, die wir an Gott glauben, die wir Gott erfahren haben, schauen doch auch wir wieder mehr auf Gottes Größe, auf seine Macht und Stärke, auf seine Gewalt und seine Möglichkeiten. Er ist doch mächtiger als alle Widrigkeiten und Sorgen, die uns begegnen mögen. Stell dir vielleicht vor, du wachst eines Morgens auf, und du stellst fest, du bist auf die Größe einer Ameise geschrumpft. Und du befindest dich in deinem Garten. Vielleicht kein schöner Traum, aber stell es dir mal vor, du befindest dich in deinem Garten auf die Größe einer Ameise geschrumpft. Die Gräser, sie erscheinen dir auf einmal wie Bäume. Die sonst so kleinen Kieselsteine, die da so dekorativ am Rande liegen, sie sind unüberwindbare Felsbrocken geworden. Es summt und brummt und knackt im unüberschaubaren Grün und das wirkt alles sehr, sehr bedrohlich. Und plötzlich bricht dann ein riesiger rot-schwarzer Koloss zwischen diesen grünen Halmen, diesen riesigen Bäumen hervor. Groß wie ein VW-Bus krabbelt ein Marienkäfer direkt auf dich zu. Und du denkst dir, was für eine Bedrohung, was für eine Gefahr, wenn man klein ist wie eine Ameise. Liebe Geschwister, ich glaube, wir kommen uns manchmal in dieser Welt doch sehr klein und sehr hilflos vor. Vielleicht manchmal wie Ameisen. Gerade angesichts von Sorgen, von Schwerem, von Niederlagen und Angriffen sind wir dann verängstigt und entmutigt. Und es erscheint uns alles übermächtig und bedrohlich, was um uns herum ist. Und wir sind ja auch klein. Unsere Stärke ist ja begrenzt. Unsere Möglichkeiten sind nicht so groß. Und doch haben wir einen Gott, der so viel größer ist, der so viel mächtiger ist. Einen Gott, der alle Umstände und alle Mächte, ja, übersteigt, der alles überragt. Und einen Gott, der so auf uns blickt und der uns beschirmt und der uns leitet, auch durch die finsteren Täler hindurch. Schauen wir doch mehr auf Gottes Größe. Denn unser Gott ist größer, er ist mächtiger, gewaltiger als alle Widrigkeiten und das alles Schlechte, was uns konfrontieren könnte. Wir haben guten Grund, auf seine gute Führung zu vertrauen. Und das Letzte und Vierte, was auch noch hilft, dran zu bleiben, Feier Gottes segnendes Handeln. Ganz wichtig, wir lesen auch mal ein paar Verse vom Schluss. Da taten Tattenai, der Statthalter jenseits des Euphrat, und Shetai-Bosnai und ihre Genossen sorgfältig nach dem, was der König Darius ihnen befohlen hatte. Und die Ältesten der Juden bauten, und es ging vonstatten durch die Weissagung der Propheten Haggai und Zacharia des Sohnes Iddos. Und sie bauten und vollendeten es nach dem Befehl des Gottes Israels und nach dem Befehl des Kyrios Darius und Artasaster, der Könige von Persien. Und so wie sie vollendeten das Haus bis zum dritten Tag des Monats Adar im sechsten Jahr der Herrschaft des Königs Darius. Und jetzt kommt's. Und die Israeliten, die Priester, die Leviten und die anderen, die aus der Gefangenschaft zurückgekommen waren, hielten die Einweihung des Hauses Gottes mit Freuden und opferten zur Einweihung des Hauses Gottes 100 Stiere, 200 Widder, 400 Lämmer und zum Sündopfer für ganz Israel 12 Ziegenböcke nach der Zahl der Stämme Israels. Und bestellten die Priester nach ihren Abteilungen und die Leviten nach ihren Ordnungen zum Dienst am Haus Gottes in Jerusalem, wie es im Buch des Mose geschrieben steht. Wir erfahren also, dass es wirklich gut weitergeht jetzt für die Israeliten. Sie kommen super voran, Tattenai hält sich zurück und schließlich wird alles vollendet und man feiert das natürlich. Sie hielten die Einweihung des Hauses Gottes mit Freuden. Das Volk macht ein richtig großes Fest. Sie machen eine richtig große Party. Wir sehen ja, was sie hier alles opferten zur Einweihung dieses Festes. Gigantische Mengen, die sie hier brauchen. Sie feiern Gottes segnendes Handeln. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Das ist auch sehr wichtig, Gottes große Taten zu feiern. Es ist gut, sich über Gottes segnendes Handeln einfach auch zu freuen und dieser Freude auch Ausdruck zu verleihen. Nicht nur auf das Negative zu blicken, sondern das Gute einfach auch freudig zu feiern. Es ist biblisch, wenn wir ein Fest machen, wenn sich jemand hier taufen lässt. Das ist ein Grund zur Freude. Es ist auch gut, wenn wir andere Dinge feiern. Meinetwegen unser Gemeindejubiläum im kommenden Jahr. Wir dürfen feiern. Und Gottes Güte und seiner Gnade gedenken. Es ist zutiefst richtig, wenn wir unsere Freude ausdrücken über die Geburt eines Kindes. Es ist aber auch gut, wenn wir die kleinen Segnungen Gottes mit Freude erleben. Bewahrung, auf einer langen Reise vielleicht, eine gesegnete Gemeindefreizeit, ein tiefgründiges Gespräch, ein ergreifender Missionsbericht, was auch immer. Denn die Freude, auch das steht ja bei Nehemia, einige Kapitel weiter hier. Die Freude, sie macht uns stark. Die Freude macht uns stark, dass wir durchhalten können. Dass wir einen neuen Blick bekommen. Und dass wir das Werk vollenden und fortsetzen. Nehmen wir uns hier ein Beispiel ruhig auch an Israel. Feiern wir Gottes segnendes Handeln. Ist vielleicht manchmal auch so, dass wir einfach auch mehr feiern und uns mehr freuen müssen. Feiern, was Gott tut. In unserem Umfeld, bisschen weiter darüber hinaus oder vielleicht auch global auf das zu blicken, was Gott Großartiges tut in dieser Welt. Die Freude über Gottes segnendes Handeln, sie soll doch uns Christen auch kennzeichnen und ausmachen. Und dann ein letzter Aspekt. Wir haben auch in diesen Versen viel über Opfer gelesen, ne? Viel über Opfer und Reinigung auch gehört. Man brachte Sündopfer dar. Man brachte jede Menge anderer Opfer dar. Stiere, Widder, Lämmer. Nichts für Vegetarier damals. Man brachte das Gott dar, damit man von seiner Schuld gereinigt wurde und Gott begegnen konnte. Wir haben hier heute nicht mehr so einen Altar. Wir bringen hier heute keine Opfer mehr dar. Wir schlachten hier keine Tiere mehr. Ich meine, vielleicht stelle man sich das mal so vor, für einen Moment mal, dass das dazugehören würde an jedem Sonntag, dass wir hier ein Tier opfern würden. Was für eine anstrengende, was für eine blutige, aber auch teure Angelegenheit wäre das. Wir bringen keine Opfer mehr dar, weil Jesus Christus das eine Opfer für uns geworden ist, das uns für alle Ewigkeit rein und für Gott annehmbar macht. Und wenn du dein kindliches Vertrauen auf Jesus setzt, wenn du das so weißt für dich, durch Jesus Tod am Kreuz, ja, durch sein kostbares Blut ist mir vergeben. Meine unfreundlichen Worte, meine unreinen Gedanken, mein egoistisches Handeln, meine Undankbarkeit Gott gegenüber an so vielen Stellen, das alles ist mir vergeben. Es ist weg und es ist ausgeräumt. Ich darf nun sein Kind sein. Sein gütiger, sein gnädiger, sein liebevoller Blick ruht jetzt auf mir. Wenn du das so weißt, ja dann, herzlichen Glückwunsch. Dann ist alles gut. Wunderbar. Du bist ein Kind Gottes. Du bist ein Christ. Du hast das ewige Leben. Dir gilt vieles, vieles mehr. Und vor allen Dingen, du hast doch Grund zur Freude. Du hast doch Grund zu großer und unbändiger Freude. Du hast Grund ohne Ende. Grund trotz allem drumherum, was es vielleicht auch noch in deinem Leben geben mag und was dich beschweren mag und was dir Sorgen bereiten mag und was dich belasten mag. Du hast Grund, Gottes segnendes Handeln an dir zu feiern und dich darüber zu freuen. Denn jedes Mal, wenn du auf das Kreuz blickst und jedes Mal, wenn du auf Christus schaust, an Christus denkst, hast du Grund, Gottes segnendes Handeln zu feiern. Was also tun, wenn wir entmutigt sind, wenn es alles erlahmt, wenn wir schwach werden, wenn es schwerfällig wird? Wie weitermachen? Wie das Werk vollenden? Wie dranbleiben? Wir haben vier Gedanken gehabt, die wir in diesem Text entdeckt haben. Ich fasse es nochmal kurz zusammen. Folge dem prophetischen Wort. Hab diesen Mut, hab diese Einsicht. Das, was du verstehst, was dir klar ist. Und oftmals, das ist ja gut, ist ja eigentlich schon mal genug, was wir verstanden haben. Das einfach auch zu tun. Den Schritt zu gehen. Nicht zu zaudern. Begreif dich zweitens als Teil dieser großen Bewegung, als Teil dieses großen Bildes. Kreis nicht nur über diesen kleinen Pixel, wo du nichts siehst, sondern tritt mal zurück, zoom mal heraus, sieh das große Ganze, dass du nicht nur in dem Klein-Klein deines Alltags gefangen bleibst. Versteh dich als Teil von Gottes großem Plan. Und drittens, vertrau auf Gottes gute Führung. Denk daran, Gott kann aus Niederlagen, er kann aus wirklich Schwierigen etwas Großes machen. Er kann Niederlagen in Siege verwandeln, er kann das alles zum Segen gebrauchen. Blick auf seine Größe. Komm dir nicht vor wie die Ameise in deinem Garten. Blick auf seine Größe. Und vor allem, das Wichtigste, vergiss das Kreuz Christi nicht. Schau auf das, was Jesus für dich getan hat. Weil er dich liebt, hat er sein Leben für dich gegeben. Und feiere das. Freu dich darüber. freu dich immer wieder über dieses segnende Handeln Gottes an dir. Gott segne dich. Gott segne uns, dass wir weiterkommen auf unserem Weg mit ihm und dass das gute Werk, das Jesus, das Gott unser Vater in uns und mit uns begonnen hat, dass das eines Tages auch vollendet wird. Amen.